Kale, der Fußball-Podcast mit Sascha und Nils.
Servus und hallo liebe Leute zu einer weiteren Ausgabe des Football KO Podcast. Mein Name ist Sascha, mal wieder. Nach ewiger Zeit nehmen wir mal wieder was auf. Wie man es hört, ich bin immer noch erkältet. Nils nach seinem Urlaub in England wieder in der Arbeitswelt angekommen. Deswegen haben wir uns einen ganz besonderen Gast ausgesucht heute. Wir reden heute das allererste Mal über die dritte Liga, nicht mit einem Spieler, sondern mit einem Experten. Aber wer es ist, was er genau macht, erzählt er euch jetzt. Hi Steven.
Einen wunderschönen guten Tag nach Nürnberg. Ja, mein Name ist Steven Ruprecht. Ich bin ja nicht nur Experte, sondern ich habe ja auch über 200 Spiele in der dritten Liga selber bestritten für 7 verschiedene Vereine. Und ich bin sehr, sehr froh, heute mal bei euch Gast sein zu dürfen.
Perfekt. Erstmal freuen wir uns, dass es so kurzfristig doch geklappt hat. Ich glaube, ich habe dich vor 2 Tagen gefragt, ob du heute Zeit hast. Aber dafür ist immer noch dankbarer jetzt.
Ja gut, aber das ist ja etwas, wovon ich auch während der Sendungen lebe, von meiner Spontanität. Deshalb, es hat jetzt reingepasst. Am Wochenende steht ja für mich morgen Abend das Tipico-Topspiel. Energie Cottbus bei Viktoria Köln zu Gast. Und ansonsten habe ich am Wochenende meine Kids und wie gesagt, jetzt habe ich mir einfach nochmal die Zeit genommen, um mit euch hier in eurem Podcast ein bisschen zu reden.
Ja, perfekt, perfekt. Und wie du schon gesagt hast, du bist ja bei Magenta aktuell. Ich habe gelesen, seit 2021, da kam die Anfrage, also genau vor 3 Jahren ungefähr, du hast deine Karriere Ende 2020 beendet bei Borussia Dortmund 2 und hast dann direkt dir gedacht, ey, ich war ja schon in der Karriere immer wieder bei Interviews, hab da Bock drauf. Leute, das mach mal. Oder wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, als Drittliga-Experte am Start zu sein?
Ja, ganz so einfach war es nicht, denn als ich meine Karriere 2020 dann beendet habe, das war ja auch in Corona-Zeiten, habe ich einfach für mich gemerkt, okay, der Körper macht nicht mehr mit. Ich habe ja auch viele Verletzungen davon getragen. Und mein Sohn kam dann im Sommer zur Welt, also dann 2 Kinder. Und irgendwie wusste ich auch für mich, okay, es geht jetzt nicht mehr zurück in die dritte Liga. Ich habe das bei Borussia Dortmund 2 gerne gemacht. Ich habe dort gerne nochmal das Jahr verbracht. Tolle Jungs kennengelernt, mit Chris Führig zusammengespielt, Taylan Duman zusammengespielt, Lars Böning, Marco Rente, Joe Boyamba. Also da sind einige ja auch dann noch ihren Weg gegangen. Und dann habe ich aber, beziehungsweise dann war ich ein Jahr verletzt, weil ja, die BG halt geguckt hat, okay, geht's nochmal, aber dann haben sie gesagt, okay, zu viele Verletzungen, ich bin jetzt invalide und habe dann eine Umschulung angefangen und habe die bei Bayer 04 Leverkusen gemacht und habe für die unter anderem, also eins meiner Themenfelder war dann der Scouting-Bereich und war dort sehr viel unterwegs und dann im Oktober 21 kam die Anfrage von Magenta, ob ich nicht mal Bock drauf hätte und dann habe ich ein Spiel als in Anführungszeichen Probe gemacht. Das war in Wiesbaden damals. Wiesbaden gegen Dortmund 2 hat ja ganz gut gepasst. Ja, und dann fing es halt an, weil Magenta dann im Fußballbereich irgendwann umgestellt hat von nicht nur Moderatoren und Kommentatoren, sondern wie im Eishockey und im Basketball damals schon üblich mit Experten. Und dort hatte ich einige Fürsprecher, die hier aus dem Raum Köln kamen. Und das hat dann halt einfach gut funktioniert. Und dann habe ich es halt angefangen und habe gemerkt, dass das genau mein Ding ist, darüber zu sprechen, die Sachen einzuschätzen. Die Scouting-Arbeit für Leverkusen hat mir natürlich unglaublich geholfen, auch einen anderen Blick auf die Dinge zu bekommen und war dann viel in Stadien, habe dann zum Ende der Saison 21/22 5-mal die Konferenz in München aus dem Studio heraus gemacht, war dann ein Jahr sogar nur im Studio, also nur als Konferenzexperte und die letzten beiden Saisons, also die letzte und diese jetzt, ist es immer wieder ein Wechsel zwischen mal Live-Spiel vor Ort und mal nur die Konferenz.
Okay, das war schon mal sehr viel Information. Erstmal danke dafür. Aber was, wie ich jetzt aber rausnehme, du bist doch eher der, der gerne in Stadien ist, den Kontakt mit den Menschen persönlich führt. So schätze ich dich jetzt auch mal ein, vom Erzählen her. Weil für mich persönlich wäre das, glaube ich, geiler, wenn ich nicht in eurem Studio hocke, sondern wirklich vor Ort bin.
Ja, das muss man differenziert betrachten. Also natürlich ist es cool, diesen Rasengeruch immer mal wieder zu haben und live vor Ort zu sein, sich auch mit mehreren Menschen auszutauschen. Und ich habe ja auch über die letzten Jahre, ich meine, klar, viele Drittliga-Fans kennen mich auch noch als Spieler, aber man wird auch immer mehr als Experte wahrgenommen. Ich komme mit den Trainern, mit den Spielern einfach noch mehr in den Austausch. Auch Spieler, gegen die ich gespielt habe, Spieler, die mich oder die erst nach meiner Karriere in die dritte Liga kamen, aber auch mit Trainern. Also das ist oftmals ein sehr, sehr cooler Austausch und macht sehr, sehr viel Spaß. Trotzdem ist die Konferenzsendung im Studio nicht zu unterschätzen. Wir sind da zwar ein kleines Team, aber was wir immer wieder auf die Beine stellen und was wir in den letzten 3 Jahren aus der Konferenz gemacht haben, ist schon sehr beachtenswert. Und mir macht das genauso viel Spaß, weil man halt die Leute kennenlernt, weil man sich aufeinander verlässt. Das Arbeiten mit der ganzen Crew macht sehr, sehr viel Spaß. Und ich nehme auch immer sehr viel mit. Aber im Stadion ist es dann halt so, da hat man öfter mal wechselnde Kommentatoren, man arbeitet mal mit anderen Moderatoren zusammen. Und mit jedem, mit dem ich zusammenarbeiten darf, muss ich sagen, von jedem nehme ich mir irgendwas mit, von jedem lerne ich noch immer mehr, auch nach 3 Jahren. Ich glaube, das ist im Berufsleben auch ganz normal. Jeder, der täglich zur Arbeit geht und offen dafür ist, kann immer wieder von anderen Leuten sehr, sehr viel lernen.
Ja, klar, auf jeden Fall. Ich denke, wie du schon gesagt hast, im Berufsleben lernt man ja immer dazu, egal in welcher Branche man arbeitet. Ich meine, wir machen den Podcast hier ja auch, ich sag mal, eher als Hobby, aber lernen von Folge zu Folge immer mehr dazu, was man besser machen kann. Und das ist ja auch im Beruf, wie du schon sagst, auch gang und gäbe.
Ja, 100%. Also ich habe ja auch mit 2 anderen Jungs, mit Stefan Sander und Sven Lesser, einen eigenen Podcast, Podbolzer, wo wir auch sehr viel Montagabend immer live bei YouTube ab 20 Uhr über die dritte Liga sprechen. Die Jungs haben mich auch letztes Jahr einfach mal eingeladen. Da haben sie noch viel über den MSV Duisburg gesprochen, der letztes Jahr noch bei uns in der dritten Liga war. Und dieses Jahr haben wir dann halt, Podbolzer gab es vorher schon, aber dann auch nochmal gesagt, okay, wir beschäftigen uns jetzt mal ausführlich mit der dritten Liga und gucken nicht nur im Westen, sondern versuchen die ganze Liga zu beleuchten. Und auch da lernt man halt immer mal wieder was, auch mit wechselnden Gästen. Und das gehört für mich halt auch zum Berufsleben dazu. Das ist so eine Mischung aus Hobby und dann doch Arbeit. Aber auch für das bin ich einfach dankbar. Und ich bin für jede Plattform, wo man drüber sprechen kann, wo man über Fußball sprechen kann, mit Fußball interessierten Menschen, freue ich mich drüber und ist jedes Mal wieder ein Erlebnis.
Ja klar, glaube ich dir. Also ich habe bei euch im Podcast, habe ich gesehen, habe mir noch schon vorgenommen, mal reinzuhören, werde ich auch machen, sobald es mit dem Kind die Nächte mal ruhiger werden. Ich meine, er ist 1,5 und jetzt fängt diese Phase an. Kennst du wahrscheinlich selber. Jetzt, ich habe keinen Bock zu schlafen, ihr könnt machen, was ihr wollt.
Ja, es geht, so schlimm war die Phase nicht. Da bin ich sehr, sehr dankbar für, dass ich 2 gesunde Kinder habe, dass ich relativ ruhige Nächte hatte, aber natürlich ist in dem Alter das immer mal so, dass die Kids, keine Ahnung, wenn sie krank sind oder wenn sie einfach, wie du gerade gesagt hast, mal nicht schlafen wollen, das gehört halt zum, für uns in unserem Fall, Papa sein einfach auch mal dazu. Ich sehe das auch nicht so, dass da nur die Frauen für zuständig sind, sondern ich gehe einfach in meiner Rolle als Papa auf und solche Nächte gehören halt einfach dazu.
Ja klar, es war jetzt kein oh mein Gott, das sind die schlimmsten Nächte meines Lebens. Ich gehe auch in der Rolle als Papa auf, also es ist nicht so wie bei anderen Leuten, wo sagen, hey, die Mama macht alles, sondern ich bin Papa, ich kümmere mich genauso um das Kind. Auch wenn es sein muss, dann baue ich ein Zelt auf im sein Kinderzimmer und zelte mit ihm. Das findet er mega cool, wenn der Papa neben ihm schläft. Aber die Zeit ist nicht mehr so da wie früher, das wollte ich damit sagen.
Nein, das glaube ich. Aber es ist brutal wichtig, die Zeit, die man hat, gerade in dem Alter, so viel wie möglich mit seinen Kindern zu verbringen. Meine Kinder sind jetzt 4,5 und 6. Das ist dann auch nochmal was anderes, weil man noch mehr miteinander anfangen kann. Aber die sind noch nicht so Fußball interessiert. Die interessieren sich natürlich dafür, was Papa macht. Aber um unsere Kinder sollte es ja heute, glaube ich, gar nicht so ausführlich gehen.
Ja, ich glaube auch nicht. Aber eins muss ich noch sagen, meiner ist extrem Fußball interessiert, weil er darf eigentlich kein Fernseher schauen. Das sage ich jetzt so, wie es ist. Das ist immer altmodisch, kein Fernseher. Aber den Club darf er schauen.
Okay.
Und wenn er den Jan Reichert sieht, weil den kennen wir persönlich, auch durch den Podcast, den haben wir auch schon 1-2 Mal getroffen, freut er sich immer und rennt klatschend durchs Wohnzimmer.
Ja gut, dann ist es so, dass der Junge die so ein bisschen die DNA vom Club ja schon in die Wiege gelegt bekommen hat. Also so ist es halt bei meinen Kids nicht. Ich muss sagen, um so ein bisschen den Bogen zurück zum Fußball zu spannen, durch meine Karriere ist so dieses Fansein völlig verloren gegangen, weil ich den Fußball natürlich aus verschiedensten Richtungen kennengelernt habe. Und ich sage immer wieder, ich bewundere die Leute, die wirklich komplett für einen Club leben, die wirklich echte Fans sind, die mit ihren Clubs durch dick und dünn gehen. Der Kelch ist leider an mir vorübergegangen, aber ich betrachte den Fußball immer noch sehr, sehr gerne. Ich bin sehr, sehr gerne Teil von dem Ganzen. Und wie gesagt, beneide die Leute, die für einen Club leben.
Ja, das fühle ich, also kenne ich. Ich war früher, wie du schon sagst, so wirklich Fan vom 1. FC Nürnberg, habe da gelebt und alles dafür getan. Aber ich, wie du sagst, du bist ja auch beruflich jetzt im Fußball drin, auch als Experte. Nicht mehr Profi, sondern als Experte und musst ja trotzdem objektiv über alle Vereine berichten und kannst nicht sagen, hey, ich bin Fan von dem und den und der Hassgegner, da scheiße ich jetzt drauf. Und seitdem wir den Podcast machen, sehe ich auch die Vereine eher objektiv und schaue übers Allgemeine drüber.
Ja, das gehört ja immer wieder dazu. Gestern Abend lief im RBB eine Doku über Union Berlin. Das ist ja mein Heimatverein, wo ich aufgewachsen bin. Ich bin ja gebürtiger Berliner und lebe jetzt in Köln. Und dort kam das halt auch raus. Da ging es dann gerade um Ordner, die dann halt mit anderen Vereinen wie Bayern München oder auch RB Leipzig zusammenarbeiten mussten. Und auch die, die für Union leben, haben gesagt, aber das ist eine professionelle Ebene und da muss man mit den Leuten zusammenarbeiten. Und das, finde ich, gehört sich halt auch so, weil diese Dinge, diese ganzen Werte wie Respekt, die gehen halt heutzutage immer mehr verloren. Mir ist das unglaublich wichtig, dass man einfach vernünftig miteinander umgeht. Ich wünschte, es wäre beim Fußball so, dass die Fans ins Stadion gehen, ähnlich wie in der NFL, zusammen dieses Event, dieses Spiel verfolgen, jeder für seinen Verein. Man danach aber sagt, okay, gut, jetzt war es so, jetzt gehen wir zusammen Bier trinken und fertig. Oder eine Cola oder was weiß ich. Trotzdem ist es so, dass bei mir der Abstand natürlich mittlerweile jetzt, waren es im Sommer 4 Jahre, als ich aufgehört habe. Und dadurch hat sich eine gewisse Neutralität auch gebildet. Ich, egal wo ich hinkomme, ich trete den Leuten offen und ehrlich gegenüber und komme dann auch in Gespräche. Für mich ist auch immer wichtig, dass ich Insider-Informationen aus dem Verein bekomme, die ich aber niemals on-air verkaufen würde, egal ob in einem Podcast oder in den Sendungen. Das ist einfach nur Hintergrundwissen für mich, um gewisse Dinge besser zu verstehen und so gut wie möglich einschätzen zu können.
Ja, klar, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist natürlich auch in deinem Beruf extrem wichtig, dass du den Leuten offen gegenüber trittst und dass sie wissen, hey, wir können dir was sagen, was du für dich als Information verwendest, aber nicht gleich öffentlich preisgibst. Weil ich meine, sonst kommt ja kein Verein mehr auf dich zu und sagt, hey, wir hätten das und das für dich, weil dann kannst du dich auch nicht mehr gescheit vorbereiten auf deine Spiele und die Vereine.
Ja, ganz genau. Also das ist elementar für mich. Also ich bin halt auch niemand, das ist ja der Unterschied von meinen Kollegen, also ich sage jetzt mal von den Moderatoren und Kommentatoren, die meistens eine journalistische Ausbildung noch dahinter haben, die bewegen sich natürlich in einer ganz anderen Range. Bei mir geht es darum, dass ich Dinge vernünftig als ehemaliger Profi einschätze, dass ich Dinge analysieren kann und ich muss nicht oder ich bin nicht darauf aus, Schlagzeilen zu erzeugen, sondern ich sage die Sachen so, wie ich sie sehe und das kommt bisher ganz gut an. Natürlich findet das nicht jeder immer gut, weil ich wirklich sehr, sehr ehrlich und direkt bin und mit dem einen oder anderen Spieler, Trainer oder auch Verein hart ins Gericht gehe. Aber ich bin auch immer offen für eine Kommunikation. So, ich bin auch immer offen für eine Kommunikation und muss sagen, ich lasse mich auch immer vom Gegenteil überzeugen, weil für mich ist es ganz, ganz wichtig, dass man einfach Platz für andere Meinungen lässt und nicht, dass man sagt, das ist meine Meinung und das ist die einzige Wahrheit, die es gibt. So ticke ich nicht, sondern man kann sich an den Tisch setzen, man kann reden und ich habe jetzt letztens bei unserem Podcast gesagt, wir sitzen immer da und schätzen die Vereine ein, schätzen die Spiele ein und die Ergebnisse. Wir können ja gar nicht bei allen 20 Vereinen bei uns in der dritten Liga vor Ort sein und das ist halt etwas, was uns natürlich abgeht. Wir können immer nur gewisse Dinge aufnehmen und aufsaugen, dann kennt man mal da ein und spricht da mal drüber, aber das ist ja immer nur so gefühltes Halbwissen, weil die tägliche Arbeit verfolgen wir nicht. Und was in so einem Verein alles abgeht, da hängt so viel dran, die Einblicke haben wir alle gar nicht.
Ja klar, die ganzen Internas und was weiß ich. Manchmal fragst du dich zwar, wenn du eine Aufstellung anschaust, hey, warum ist der und der jetzt auf der Bank, obwohl der doch 2 Wochen vorher echt abgerissen hat im Spiel, aber was er im Training macht und was im Hintergrund läuft, bekommt niemand mit.
Ja, so ist es einfach auch. Also dafür ist ja ein Trainer da und die Co-Trainer und der ganze Staff, die tagtäglich mit der Mannschaft arbeiten. Manchmal weiß man gar nicht, der war angeschlagen, der hat vielleicht nicht jede Einheit mitgemacht oder der war krank oder da war irgendwas anderes. Manchmal sind es auch einfach interne Gründe. Manchmal hat der Trainer einfach eine andere Idee und das kann man immer gar nicht nachvollziehen. Aber wie gesagt, wir sind dafür da, die Situation vor Ort dann einzuschätzen, den Spieltag einzuschätzen, darüber zu reden. Aber 100%igen Einblick in jeden Verein kann man nicht haben, das geht nicht.
Nee, auf gar keinen Fall. Und da du jetzt spannen wir mal den Bogen zur dritten Liga wieder rüber, weil wir beide ja ein wenig Zeitstress sind. Also was heißt Zeitstress? Wir haben noch genügend Zeit. Aber bevor wir dann überhaupt nicht zur dritten Liga kommen, würde ich sagen, fangen wir mal an. Und zwar 14 Spieltage, du hast ja schon erzählt, am Freitag gehst du zum Topspiel. Cottbus gegen Viktoria Köln. Wie schätzt du das Spiel ein und vor allem, wie sehr überrascht dich das eigentlich, dass Cottbus als Aufsteiger Tabellenfünfter ist?
Also einerseits überrascht mich Energie Cottbus die Saison sehr, weil sie zwar Spieler bei haben wie Timmy Thiele, wie Tolcha Ciaci, die auch in der dritten Liga schon ihre Spuren hinterlassen haben, aber ansonsten so eine gefühlte No-Name-Truppe sind. Und sie hatten am Anfang der Saison auch das eine oder andere Problem, haben dann aber komplett in dieser Liga stattgefunden, sind angekommen in der Liga, haben ihre Siege eingefahren und das nicht einfach durch Glück, sondern sie spielen einen sehr, sehr attraktiven Fußball. Ich freue mich auch morgen Abend drauf, sie das erste Mal die Saison live zu sehen. Aber von den Leuten, die sie bisher schon live gesehen haben, habe ich nur Positives gehört und dass sie den besten Fußball in der Liga spielen. Und die letzten Jahre mit Elversberg, mit letztes Jahr Ulm und Münster haben gezeigt, dass Aufsteiger in dieser Liga große Chancen haben, oben mitzuspielen, wenn innerhalb der Mannschaft und innerhalb des Vereins sehr, sehr viel passt.
Ja klar, aber mich überrascht es trotzdem, weil Vereine wie Cottbus, die jahrelang im Amateurbereich waren und es immer wieder nicht geschafft haben aufzusteigen, sei es wie gegen Unterhaching in der Relegation, sei es einfach, die Saison ist nicht gelaufen und sich dann da oben festzusetzen, die waren ja teilweise 3-4 Spiele auf dem Aufstiegsplatz da oben, obwohl Namen wie Bielefeld, Dresden, dein Ex-Verein, Wien-Wiesbaden, Ingolstadt, und man sollte meinen 60, aber da können wir ja später drüber quatschen, in der Liga sind, spielen die trotzdem eine Top-Runde und sind nur 2 Punkte hinterm Tabellenführer.
Ja, aber wie lange du nicht in der im Profifußball stattgefunden hast, spielt keine Rolle. Wie lange hat Ulm darauf gewartet, zurückzukehren in den Profifußball und sind dann letztes Jahr auf beeindruckende Art und Weise durch diese Liga marschiert. Auch Elversberg, das ist ein Verein zum Beispiel, der keine große Fankultur hat, und ist einfach durchmarschiert. Also das spielt in der dritten Liga keine Rolle. Wenn die Strukturen in einem Verein stimmen, wenn die Mannschaft intakt ist, dann hast du eine gute Chance, oben mitzuspielen. Und deshalb war ich jetzt nicht so überrascht, auch unabhängig davon, wie lange Cottbus nicht da war. Klar haben sie letztes Jahr die Relegation gegen Haching verloren. Aber auch Münster, wenn man sich das Beispiel anguckt, die waren zwar nicht so lange weg, aber die haben 3 Jahre lang in der Regionalliga West oben mitgespielt und mussten immer wieder einen neuen Anlauf nehmen. Und wenn man am Ende einer Saison auf einmal Zweiter wird und vielleicht enttäuscht ist, weil man glaubt, man hat eine gute Runde gespielt und steigt trotzdem nicht auf, jedes Jahr die Energie da reinzustecken, das ist schon, bedarf schon einer großen Arbeit. Und sie haben mit Pele Wollitz einen Trainer, der wie die Faust aufs Auge nach Cottbus passt, der diesen Verein auch trägt. Pele Wollitz ist ein Stück weit Energie Cottbus. Und wie sich das morgen dann fortsetzt, jetzt nach der Länderspielpause, weil sie in den letzten beiden Spielen dann nur noch einen Punkt geholt haben, in Essen verloren und dann zu Hause gegen Dortmund 2 mal wieder in der Nachspielzeit doch noch einen Punkt zu Hause behalten haben, da bin ich sehr gespannt drauf. Und auf der anderen Seite haben wir Viktoria Köln. Die wurden auch von mir als Absteiger Nummer 1 dieses Jahr so ein bisschen angedacht, weil ich schon der Meinung war, zu viele Abgänge, sie konnten das nicht kompensieren. Aber auch da, was Olaf Jansen und Franz Wunderlich auf der, wir sagen hier Schelsig, also auf der anderen Rheinseite, machen, da muss man den Hut vorziehen. Das ist gar nicht hoch genug zu bewerten. Und auch die spielen eine richtig gute Saison.
Ja klar, die sind ja 9. auch 20 Punkte, also nur 4 Punkte hinter Cottbus und insgesamt 6 Punkte hinter dem Tabellenführer. Also wenn man die Tabelle allgemein mal anschaut, ne, dann ist bis Platz 12, wo Alemannia Aachen, endlich mal wieder im Profifußball, ist es sau eng getaktet. Ich meine, der erste hat 26 und der 12. 18. Das sind einfach 8 Punkte Unterschied zwischen den ersten 12 Plätzen. Ich finde die Liga dieses Jahr verdammt eng.
Ja, und das ist auch das, was ich vor der Saison gesagt habe, dass ich von der spannendsten dritten Liga aller Zeiten ausgehe. So ist es dann auch gekommen, weil die Qualität hoch ist, weil die Mannschaften sehr, sehr ausgeglichen sind. Wir haben jetzt keine Mannschaft, wo man von vornherein gesagt hat, wir Experten werden ja immer gefragt, wer steigt auf, wer steigt ab. Das kannst du mittlerweile einfach würfeln. Also natürlich spielen Mannschaften wie Dresden und Bielefeld, denen man schon viel zugetraut hat, oben mit. Ich habe aber auch gesagt, man sollte Sandhausen nicht vergessen, man sollte Wien-Wiesbaden auf dem Zettel haben. weil das Vereine sind, die in Ruhe arbeiten können, die gar nicht so in diesem Medienrummel vertreten sind. Und die können in Ruhe arbeiten und die machen eine gute Arbeit. Dazu kommt der FC Ingolstadt, der dieses Jahr so ein bisschen unruhig unterwegs ist, aber auch ein Verein, der natürlich finanziell gut aufgestellt ist und der sicherlich in der Lage ist, wenn sie weiter eine Serie spielen, dann nochmal oben einzugreifen. Beziehungsweise wir haben dann auf der anderen Seite auch Vereine wie Hansa Rostock, wie Osnabrück, bei denen brennt ja gerade alles. Wer hätte das gedacht? Die steigen aus der zweiten Liga ab, halten den einen oder anderen Leistungsträger und kommen gar nicht in die Gänge. Hansa Rostock, Riesenprobleme gehabt. Aber da bin ich auch gespannt. Das ist ja auch nochmal so ein Sonderfall. Jetzt gerade einen neuen Trainer geholt. Jetzt haben die drei Co-Trainer. Wie findet man dort zusammen? Da hat, glaube ich, die Länderspielpause schon geholfen, weil sie vor der Länderspielpause 1-0 in Ferl verloren haben, nachdem sie vorher zweimal erfolgreich waren unter den Interimstrainern, den beiden Co-Trainern Pesch und Rabenhorst, die vorher schon da waren. Also es gibt viele spannende Geschichten bei uns in der Liga und dass die Liga so eng ist, wie gesagt, überrascht mich nicht, macht die dritte Liga aber auch dieses Jahr so attraktiv.
Ja, klar, auf jeden Fall. Also, wenn man da nicht noch ein extra Abo brauchen würde, hätte ich wahrscheinlich auch Magenta oder die dritte Liga. Aber wir in der heutigen Fußballwelt brauchst du ja so viele Abos, wo man irgendwann Abstriche machen muss. Sonst würde ich mir nämlich die dritte Liga gerne mehr anschauen, weil, wie du schon sagst, verdammt eng. Jeder kann da jeden schlagen. Da ist keiner sicher eigentlich. Und sogar die Absteiger, also die jetzt wo auf den letzten vier Plätzen sind, könnten ja sogar noch mit eingreifen ins Mittelfeld.
Ja, ins Mittelfeld. Also nach ganz oben wird es für Osnabrück dieses Jahr meiner Meinung nach nicht mehr reichen. Auch Unterhaching steht vor einer schweren Saison. Aber du hast absolut recht, was diese Abos angeht. Der Fußball wird halt ausgeschlachtet. Ich war letzte Woche im Doppelpass on Tour mit Thomas Helmer und Mario Basler und Steffen Freund, Mike Franz eingeladen in Berlin und Rostock. Und da habe ich auch gesagt, ja, wahrscheinlich ist es irgendwann so, dass sogar Platz 12 in der Bundesliga für einen internationalen Wettbewerb reicht, weil wir ja ständig neue Wettbewerbe ins Leben rufen. Ich finde, es findet einfach eine Übersättigung statt. Manchmal kann man sich dann gar nicht mehr so darauf freuen, dass es jetzt wieder losgeht, sondern es ist einfach so, dass man gefühlt jeden Tag irgendein Fußballspiel schauen kann. Und wenn ich mich an früher, ich meine, früher war nicht alles besser, aber trotzdem, dann war Sommerpause und die Fans haben wirklich darauf hingefiebert, wann geht's wieder los? Jetzt ist das ja nicht mehr so. Jetzt werden da Wettbewerbe gespielt, ob das national, ob das international ist, ob das in der Nationalmannschaft ist, Nations League und. Plus diese ganzen Abos, wenn du alles gucken willst. Und ich will hier gar nicht zu viel Werbung für Magenta machen, aber Magenta hat ein gutes Angebot und sind am Markt dafür noch sehr, sehr günstig. Also wenn du nur Magenta TV plus Magenta Sport sehen willst, keine Ahnung, ich glaube 10, 15 Euro im Monat, das können andere natürlich nicht leisten, wie DAZN oder auch Amazon.
Ja klar, klar, auf jeden Fall. Also ich meine, ich habe halt Sky, ich habe Amazon Prime. DAZN habe ich nicht, da weigere ich mich schon seit da ist. Aber wir haben halt, wie du schon sagst, zu viele, sogar RTL Plus habe ich, weil da läuft die Euroleague. Also es macht langsam keinen Spaß mehr. Und wie du schon sagst, Übersättigung von Fußball, du kannst dich gar nicht mehr auf Spiele freuen. Weil
Genau,
ich
und
meine, ich schaue Sport Digital, da läuft jeden Tag irgendeine Liga aus Argentinien, Brasilien, Holland. Also ich könnte jeden Tag Fußball schauen, aber langsam, ja.
ja, genau wie du sagst. Und als Clubfan würde dir eigentlich Sky reichen, denn dort wird ja die zweite Liga übertragen. Aber auch da wird es ja jetzt in den nächsten Wochen sehr, sehr spannend, denn es wird um die TV-Rechte gehen. Und da kann es natürlich sein, dass sich viele Sachen verändern, dass auf einmal nicht mehr Sky alles bekommt. Wer weiß, was mit DAZN passiert. Wer weiß, ob Magenta schrägstrich die Telekom da nochmal eingreift. Also die nächsten Wochen werden da schon sehr, sehr spannend, wohin die TV-Rechte wandern.
Ja klar, auf jeden Fall. Ich meine, Magenta hat ja nicht nur die dritte Liga, sondern auch die Frauenbundesliga, was DAZN ja auch teilweise die Rechte hat. Da habe ich letztes Jahr über einen Kumpel die Clubfrauen geschaut, weil da eine ehemalige Spielerin von mir im Kader stand. Aber da konnte man ja auch über Magenta schauen.
Ja, also das Angebot ist vielfältig. Man muss halt immer wieder wissen, was möchte ich denn? Was ist mir wichtig? Und ich bin da komplett bei dir. Also wir gehen ja nicht nur arbeiten, um zu sagen, gut, ich möchte dann meine ganzen Fernsehprogramme finanzieren plus Wohnung. Das Leben wird ja auch immer teurer. Und deshalb muss man da Abstriche machen und ganz genau wissen, was ist mir wichtig, was brauche ich wirklich. Manche Sachen, manche Streaming-Anbieter kann man ja auch mit Freunden teilen. Das heißt, dann kann man sich auch das Geld ein bisschen teilen. Aber trotzdem bin ich bei dir. Es ist einfach zu viel.
Ja, klar. Wie gesagt, ich hätte gern auch irgendwie die Möglichkeit, die dritte Liga, ich schaue ab und zu mal auf den öffentlichen Fernseher, wenn zum Beispiel das Bayerische Fernsehen Ingolstadt oder so überträgt. Weil, wie ich dir im Vorgespräch gesagt habe, wir haben ein paar Jungs auch schon im Podcast gehabt, die jetzt aktuell in der dritten Liga sind. Und die würde ich natürlich auch gerne mehr sehen als nur über einen Live-Ticker. Aber wie du schon sagst, 1000 Streaming-Anbieter, vielleicht ändert sich das ja in den nächsten Wochen, dass alles zu einem zurückkehrt wie früher. Aber da sind wir nicht tief genug drin, glaube ich.
Nein, und also zu einem komplett wird es nicht zurückkehren, weil meiner Meinung nach das heute nicht mehr erlaubt ist. Es wird ja rechte Pakete geben, auf die geboten wird. Der eine wird mehr zeigen, der andere weniger. Und trotzdem muss ich sagen, wer halt wirklich so Fußballfan ist, wer das gar nicht so kommerzialisiert haben möchte, die dritte Liga, dieses ganze Produkt, es war ein absoluter Volltreffer, das vor jetzt 16 Jahren, ein bisschen über 16 Jahren ins Leben gerufen zu haben. Es macht Spaß, die Qualität hat sich verbessert. Wir haben unglaublich viele attraktive Vereine, die immer wieder das Ziel haben, aufzusteigen oder halt wie jetzt Osnabrück, letztes Jahr Bielefeld und Duisburg, die um die Existenz kämpfen. Und ich kann es wirklich jedem Fußballfan nur ans Herz legen, sich das einfach mal anzuschauen und wenn es einem gefällt, im besten Fall dabei zu bleiben.
Ja, klar, auf jeden Fall. Ich glaube, du fixst mich jetzt gerade richtig an, Magenta mir irgendwie zu organisieren. Ich glaube, ich muss mal mit einem Arbeitskollegen quatschen nächste Woche, dass er mir seinen Account teilt, damit ich auch ein wenig dritte Liga schauen kann und dich als Experten hören kann.
Ja, das wäre natürlich noch mal ein bisschen der Zusatz, mit dem ich das versuche, das ganze Produkt schmackhaft zu machen.
Ja, freilich. Dann fangen wir mal wieder zur Tabelle zurückzukehren. Sandhausen, Tabellenführer, sind vor 2 Jahren abgestiegen. Letztes Jahr, was man so mitbekommen hat, ja, am Straucheln, wie aktuell jetzt die anderen beiden Vereine, wie Rostock oder Osnabrück. Und jetzt eigentlich souverän Tabellenführer. Was heißt souverän? Aber die 26 Punkte aus 14 Spielen ist doch für einen Verein wie Sandhausen eine überragende Ausbeute.
Jein. Also man spricht ja so gerne von einem Zweierschnitt. Und dadurch, dass die Liga dieses Jahr so eng ist, gibt es halt bisher keinen Verein, der einen Zweierschnitt da hat. Und so sehr haben sie letztes Jahr nicht gestrauchelt. Das Problem in Sandhausen war, die wollten letztes Jahr natürlich oben angreifen, haben es versucht mit auch viel Erfahrung, unter anderem Ruben Hennings, der dann aber leider sich verletzt hat und gar nicht mehr so zum Zuge kam, haben dieses Jahr dann nochmal nachjustiert und Spiele geholt, die dritte Liga kennen, wie ein Jakob Lewald, der jetzt dort Kapitän ist, der kam von Dynamo Dresden, Jeremias Lorch kam von Viktoria Köln, kennt die Liga, haben mit Alex Mühling sehr erfahrenen zentralen Mittelfeldspieler, haben letztes Jahr auch Tim Knipping gehabt, der auch die dritte Liga kannte oder der die dritte Liga kennt, der aber sich dann auch verletzt hat, gar nicht so ins Rollen kam. Man hatte nie so die Probleme, die Osnabrück, Bielefeld und die anderen großen Mannschaften hatten, aber man ist seinen Zielen hinterhergelaufen, hat es dazu mit einem jungen Trainer, mit Danny Galm versucht am Anfang der Saison, ist davon dann aber abgekommen, als sich der Erfolg nicht so eingestellt hat, ist dann zurückgekehrt zu Jens Keller und auch der hat es dann halt leider in den letzten Spielen nicht geschafft, der war halt, weiß gar nicht, ich glaube ein Dreivierteljahr knapp da, hat es aber in den letzten Spielen dann auch nicht geschafft, dann nochmal oben ranzurutschen. Aber alles in allem haben sie eine solide Saison gespielt, aber trotzdem die Ziele in Sandhausen waren natürlich ganz, ganz andere.
Ja klar, der direkte Wiederaufstieg wahrscheinlich, wie eigentlich jeder Verein, der absteigt, will ja eigentlich prinzipiell direkt wieder aufsteigen.
Das ist aber heute gar nicht mehr so einfach. Also die Statistiken zeigen das auch, dass die Absteiger, das war in den ersten Jahren teilweise auch noch was anderes, das hat sich sehr relativiert. Die Absteiger aus der zweiten Liga gelten zwar immer als die großen Top-Favoriten, können das aber dann gar nicht leisten. Es findet meistens ein großer Umbruch statt, sie verlieren die besten Spieler und müssen dann einen neuen Kader zusammenbauen, der sich dann in kurzer Zeit finden muss. Das ist halt der Unterschied zu den Aufsteigern aus der Regionalliga. Wenn du da eine Mannschaft hast, wie Ulm, die auch nicht gespickt war mit namhaften Spielern, die aber, wo einer wusste, was der andere macht und das schon über einen langen Zeitraum hinweg, Joe Reichert, absolutes Aushängeschild in Ulm. Und dann funktioniert das natürlich etwas einfacher, wenn du dann noch gut in die Saison kommst, plus dann auch Ulm wurde ja auch von seinen Fans dann getragen. dann ist das halt ein Riesenvorteil. Hansa Rostock als Beispiel hat dieses Jahr im Sommer erst Richtung Transferende im August den kompletten Kader zusammen gehabt. So, wie soll sich da eine Mannschaft finden? Da hast du es dann natürlich als Trainer auch schwer. Oder du hast so viel Qualität im Kader durch Einzelspieler, dass die sofort zünden. Aber das war in den letzten Jahren leider nicht der Fall.
Ja, klar, auf jeden Fall. Wie du schon sagst, es wird immer schwieriger, direkt wieder hochzugehen. Da muss auch das Kollektiv in der Mannschaft, glaube ich, passen und die Einheit muss passen. Man sieht es ja am besten Beispiel 1860 München. Ja, ich weiß, da spielen auch andere Faktoren noch ihre Rolle, aber 60 abgestiegen, Zwangsabstieg Regionalliga, ist zwar direkt durchmarschiert, aber seitdem läuft es einfach nicht mehr in der dritten Liga. Man hat Michi Kölner entlassen, wer meiner Meinung nach perfekt zu 60 eigentlich gepasst hat, aber es liefert einfach nicht und 60 ist für mich ein Chaos-Club.
Ja, damit hast du es ja eigentlich schon sehr gut auf den Punkt gebracht. 1860 ist ein großer Verein. Das Problem ist, dass sich dort viele Menschen, die im Verein arbeiten und die was zu sagen haben, ich sage jetzt mal gerade so Präsidium und dann Investor Hasan Ismail, einfach nicht grün sind. Und das merkt man immer wieder. Also auch ich war jetzt 2-3 Mal auch bei den Löwen mal im Stadion, habe mir das angeschaut. Du merkst es, dass dort einfach eine gewisse Unzufriedenheit ist, aufgrund dessen, dass man es nicht mehr zurückschafft. Aber auch jeder gegen jeden schießt. Jeder weiß es besser, jeder hat eine neue Idee. Michi Kölner, gebe ich dir recht, hat wie die Faust aufs Auge zu den Löwen gepasst. Aber auch er hat in dem Jahr 2022 mit einem Kader, der meiner Meinung nach der beste Kader war, den 60 in den letzten Jahren hatte, nicht gepackt aufzusteigen. Man ist in den ersten 7 Spielen mit 19 Punkten gestartet und jeder dachte, dieses Jahr sind die Löwen dran. Und auch dann haben sie es wieder verspielt. Und Agi Yannikes ist ja auch nicht ganz ohne Kritik. Beziehungsweise er steht immer wieder in der Kritik. Man hat immer wieder das Gefühl gehabt, okay, man wartet jetzt nur auf den Zeitpunkt, dass er noch ein Spiel verliert und dann schmeißt man ihn raus. Auf einmal fängt er an zu gewinnen. So, und trotzdem sind die Löwen ein Überraschungspaket und um es auf den Punkt zu bringen, das hast du schon gesagt, ein Chaos-Club.
Ja klar, aber wenn man sich jetzt mal den Kader so anschaut, ich habe ihn gerade aufgerufen, als aber für Namen da teilweise noch mit dabei sind, wo in anderen Ländern, sage ich mal, erste Liga gespielt haben, wie Fabian Schubert, eigentlich ein Top-Stürmer gewesen bei BW Linz, ist ja aus St. Gallen gekommen, dann Muteba kam von Club 2, Hopsch, ehemaliger Unterhaching-Spieler, eigentlich auch mit auf Top-Niveau gewesen. Also die haben eigentlich schon gute Jungs. Deswegen verstehe ich auch nicht, warum die Truppe es einfach nicht schafft, konstanten Fußball zu spielen.
Du, sie haben auf jeden Fall eine gute Truppe zusammen. Und ich kenne auch den Chefscout Stefan Engels sehr gut und habe ihm auch ein Kompliment gemacht. Die Löwen waren dieses Jahr im Sommer sehr früh fertig, ihren Kader zusammenzubasteln. Und haben gute Jungs geholt. Tore Jakobsen auf der 6 kam aus Elversberg. Für mich überragender Spieler für die Liga. Jesper Verlaat, ein Führungsspieler, der die Abwehr zusammenhalten muss. Haben einen Rheintaler im Winter geholt. Du hast Hopp schon angesprochen. Sie haben einen Guttau. Sie haben wirklich Qualität. Aber irgendwas hat halt am Anfang nicht zusammengepasst. So, dann hat man gedacht, okay, dann hat man 2-mal hintereinander 3-0 gewonnen. Jetzt schaut man mal, wohin die Reise geht. Aber für das, was 1860 Jahr für Jahr in den Kader investiert, war der Ertrag am Ende zu wenig.
Ja klar, auf jeden Fall. Deswegen, ich sage, am Ende des Tages wird 60 sogar nur 14. Die werden definitiv noch abrutschen, weil, wie ich auch schon gesagt habe, Chaos-Club. Das wird nicht ruhig werden, die Saison. Und dann hoffen wir trotzdem mal für die Tradition, dass 60 in 5-6 Jahren doch irgendwann mal den Schritt nach oben macht.
Ja, wenn sich die Leute im Verein irgendwann mal einig sind und alle an einem Strang ziehen und es nicht wie beim Tauziehen halten, jeder für sich und jeder versucht, das Bändchen auf seine Seite zu ziehen, dann bin ich auch davon überzeugt, dass es möglich ist. Aber solange da außenrum so viel Chaos herrscht, wird das definitiv utopisch sein, dass 1860 da irgendwann mal aufsteigt. Aber ich hoffe natürlich, dass es für sie nicht ganz runtergeht und das glaube ich mit dem Kader auch nicht. Ich glaube schon, dass das irgendwo im Mittelfeld am Ende der Saison sein wird. Weil so einen großen Verein, über den man immer wieder berichten kann, brauchst du halt einfach für uns in der dritten Liga.
Ja klar, auf jeden Fall, aber ich denke mal, 60 wird es auch mal gut tun, wenn man weniger drüber berichtet. Aber wie wir beide schon gesagt haben, und ich wiederhole mich jetzt zum dritten Mal, Chaosverein, da wird es immer Berichte geben. Ich glaube, die können auch sich nie fangen, wenn sie nicht mal in Ruhe arbeiten können.
Ja, das liegt aber auch natürlich an der Medienlandschaft in München. Ne? 1860 ist in München nun mal auch ein großer Verein, der Interesse weckt. Und trotzdem schaffen es die Löwen immer wieder. Wenn du denkst, jetzt haben sie mal was geklärt, jetzt kehrt mal Ruhe ein und auf einmal kommt auch der sportliche Erfolg. Immer dann hat irgendwer im Löwenumfeld eine Idee und muss wieder Chaos erzeugen. Und das meine ich ja. Wenn dann einer da, das sind ja so Befindlichkeiten, die nichts mit dem Verein zu tun haben, sondern da will jeder irgendwie mitreden, jeder will derjenige sein, der 1860 wieder zurückgeführt hat in die zweite Liga, anstatt zu sagen, ey, wir arbeiten zusammen. Und ich glaube, da, diese Manpower hat man eigentlich, dass man in allen Bereichen Leute hat, die Ahnung davon haben und die in der Lage sind, diesen Verein zurückzubringen. Aber so viel wie dort nicht miteinander, sondern übereinander geredet wird, habe ich das Gefühl, ist nirgendwo anders der Fall.
Nee, glaube ich auch nicht. Also ich meine, egal welchen Verein du jetzt auch zum Beispiel jetzt dritte Liga, weil wir das Thema ja heute haben, nimmst, da gibt es glaube ich keinen Verein, wo so gehetzt wird oder Chaos ist wie bei den Löwen. Ich meine, du hast jetzt auf den Abstiegsrängen VfB Stuttgart 2, Hannover 2, die nehme ich jetzt mal raus, weil das eben die U-Mannschaften von den Erst- und Zweitliga-Clubs sind. Aber ich rede jetzt mal von Unterhaching. Ich meine, die sind Vorletzte. Die Saison läuft überhaupt nicht, aber da liest du trotzdem extrem wenig in den Medien. Da wird eher der Landespokal vom letzten Wochenende übelst gehypt, weil sie die Löwen weghauen und Johannes Geis mit mehr Glück als Verstand ein Traumfreistoß-Tor geschossen hat. Aber da liest du trotzdem nicht, hey, die Mannschaft ist im Abschiedskampf, das ist alles scheiße, sondern die arbeiten trotzdem in Ruhe weiter.
Ja, aber jetzt bei aller Liebe, Unterhaching ist ja nochmal ein ganz, ganz eigenes Thema, also was die dort machen mit. Also Manni Schwabel muss man immer wieder loben, der lebt diesen Verein und auch was er diesem Verein gibt, auch die Werte, die Unterhaching vermittelt mit der Jugendabteilung, dass sie immer wieder jungen Spielern die Chance geben, sich dort zu etablieren, dieses Schaufenster zu nutzen, dritte Liga. Trotzdem, der Sohn von Manni Schwabel, Markus Schwabel, ist spielender Sportdirektor. Also wo gibt es sowas? Marc Unterberger hatte letztes Jahr noch keine Lizenz. Dafür wurde dann für jedes Spiel, wo er an der Seitenlinie stand, eine Strafe bezahlt, hat Manni Schwabel gesagt, ja, er macht das, er hat ihm das zugesagt. Also Unterhaching ist nochmal was ganz, ganz Eigenes, aber in der Außendarstellung natürlich überhaupt nicht so interessant wie 1860 München. Also ein Verein mit so einer großen Tradition ist dann interessant, und nicht Unterhaching, die Vorstadt oder der Vorstadtclub. Und am Ende ist es ja auch so, dass natürlich dann in der Medienlandschaft es darum geht, die Medien wollen ja nicht die ganze Zeit immer nur positiv berichten, sondern sie suchen dann halt auch nach Angriffsfläche und die Löwen sind halt immer wieder bereit, Angriffsfläche zu geben.
Ja, klar, auf jeden Fall. Ja, und das, was du sagst mit dem spielenden Sportdirektor, ja, habe ich auch mitbekommen. Ich habe Fußballmanager, sagt dir bestimmt was, aus Gaudi mit Unterhaching gestartet, wegen Gästen von uns. Und ja, auf einmal stand da ja der Schwabel Sportdirektor. Hä? Der ist doch bei mir in der Startformation. Also es war schon irritierend.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber für Fußballmanager habe ich leider keine Zeit, genauso wenig wie ich für FIFA Zeit habe. Die Zeit müsste ich mir dann irgendwo aus den Rippen schneiden, weil ich mit Experte dritte Liga plus andere Projekte sehr viel zu tun habe. Ich engagiere mich ja auch darüber hinaus noch zusammen mit Fußballfans gegen Krebs für krebskranke Kinder, wo wir immer wieder Spendenaktionen ins Leben rufen, um einfach Geld einzusammeln für die Familien, für die Kinder. Wir haben da auch gerade wieder einen Fall, der sehr, sehr tragisch ist. Und da versuche ich dann auch den Fokus drauf zu legen, plus meine Zeit als Familienpapa und. Deshalb bleibt sowas wie Fußballmanager, das geht halt leider an mir vorbei.
Ja klar, nee, die ganzen Projekte habe ich auch mitbekommen. Sowas ist auch verdammt wichtig. Vor allem ihr als Profis, Ex-Profis oder Menschen in der Öffentlichkeit, da sieht man es nochmal aus einem anderen Blickwinkel, sage ich, glaube ich. Oder wenn es jemand postet, hey, der ist was Größeres, den kennt man. Da spendet man mal, also ich finde solche Aktionen immer extrem wichtig und extrem gut. Und vor allem, wie du schon sagst, Kinderkrebs ist da ein Punkt, wo, glaube ich, jeder mit dem Herz mitleidet, vor allem auch als Familienvater oder Familienmutter, in dem Fall, egal, aber da leidet man, glaube ich, mit, wenn Kinder Krebs haben.
Ja, zu 1000%. Trotzdem ist es natürlich so, dass wir leider, leider, leider nicht in der Lage sind, jedem auf der Welt zu helfen. Das liegt in der Sache an sich, dass, wie gesagt, das ganze Leid, was es auf der Welt gibt, das können wir nicht alles heilen, aber wenn wir untereinander ein bisschen mehr Acht auf uns geben, wenn wir versuchen, uns zu unterstützen, dann kann man zumindest vielen Menschen helfen. Und das ist das Ziel dahinter, dass wir halt einfach den Leuten nicht das Geld aus der Tasche ziehen oder dass wir sagen, ey, mal gucken, was wir damit machen, sondern dass wir gezielt Projekte angehen, wo wir den Glauben haben, dort ist es jetzt notwendig, einfach zu helfen. Und ich sage halt auch immer wieder, die Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, und dazu gehöre ich nun mal auch, die sollten, auch wenn die Reichweite jetzt, ich sage jetzt mal Beispiel Instagram, bei mir noch gar nicht so hoch ist, aber die Reichweite, die man hat, sollte man für positive Sachen einsetzen. Was das am Ende ist, ob das Umweltsachen sind, ob das solche Geschichten sind, es ist immer wieder wichtig. Klar guckt auch jeder von uns, dass er sein Geld verdient, aber wenn man seine Popularität dafür nutzen kann, auf gewisse Missstände oder auf gewisse Sachen auf dieser Welt aufmerksam zu machen, dann sollte man das nutzen.
Ja klar, auf jeden Fall, wie gesagt, da stehe ich zu 100% auch hinter deiner Aussage. Ich meine, es gibt auch andere, die machen einfach gar nichts, aber ja, helfen kann man nicht jedem, aber auch nur so ein Post, glaube ich, reicht, um den Leuten zu sagen, hey, wir helfen auch, helft ihr auch.
Ja, man kann niemanden zwingen und das wollen wir auch gar nicht. Und es geht auch nicht darum, dass man jedes Mal 50, 100, 1000, was weiß ich, wie viel Euro spendet. Jeder Euro ist wichtig und jeder Euro, den jemand locker machen kann und den jemand bereit ist zu investieren und zu spenden, ziehe ich meinen Hut vor und sage einfach nur Dankeschön, egal ob das jetzt bei unserem Projekt ist oder ob das bei anderen Projekten ist. Es kommt Menschen zugute, denen es vielleicht nicht so gut geht und jeder von uns hat im Leben seine eigenen Themen und seine eigenen Probleme, hat seinen eigenen Alltag zu bewältigen und ich habe es ja schon mal gesagt, das Leben wird halt immer teurer. Das heißt, wir müssen auch zusehen, das Geld zusammenzuhalten. Wenn man aber in der Lage ist, noch was zu geben und anderen damit ein bisschen, und wenn es nur ein bisschen ist, zu helfen, dann ist das groß.
Auf jeden Fall, also ich kann jetzt auch nur einen Aufruf hier in unserem Podcast machen. Leute, macht die Augen auf, egal wie schwer es aktuell ist. Helft euch gegenseitig und unterstützt Projekte, die Kindern helfen. Vor allem Kindern, also in meiner Meinung nach.
Ja, also wie gesagt, bei uns dreht sich das halt alles um Kinder, aber es gibt viele, viele Themen da draußen und ganz, ganz wichtig ist halt immer wieder zu verstehen, wir sind alles Menschen, wir sind alle gleich. Und es geht nur als wir und nicht als ich AG.
Auf jeden Fall zu 100%. Jetzt ist natürlich der Bogen extrem schwer zu spannen, wieder zurückzukommen nach so einem schweren Thema. Aber ich finde es gut, dass wir es mal angesprochen haben, vor allem du halt in dem Fall. Weil sowas ist, wie gesagt, extrem wichtig. Wenn ich jetzt auf die Uhr schaue, haben wir jetzt noch circa 10 Minuten. Da würde ich sagen, gehen wir in den Endspurt zur dritten Liga. Ich habe jetzt noch 2, 3 Vereine, meiner Meinung nach positiv bzw. negative Überraschung. Aber ich würde erstmal mit Saarbrücken gern anfangen, die letztes Jahr im Pokaljahr so überrascht haben und dieses Jahr wieder oben mit dabei sind. Wie siehst du die Rolle bei Saarbrücken dieses Jahr und vor allem haben die Neuzugänge Philipp Menze und Till Schumacher was damit zu tun, dass es wieder so gut läuft?
Der Kader ist sehr, sehr gut zusammengestellt. Wie jedes Jahr in Saarbrücken haben sie sehr viel Qualität im Kader. Trotzdem muss man irgendwann dahin kommen, auch seine Ziele zu erreichen. Die Spieler dort, die schon länger da sind, ich nenne jetzt mal einen Bonet Uaferro, die werden auch nicht jünger. Die bringen aber Qualität mit, auch ein Calogero Rizzuto. Du hast einen Kai Brünker und. Also mit Saarbrücken ist auch zu rechnen. Du kannst, wie gesagt, im Moment ist es schwer, eine Voraussage zu tätigen, wer am Ende aufsteigt, weil ich allen, die da oben stehen, es zutraue. Ich traue aber auch den ersten 6, 7 Mannschaften zu, dass sie noch komplett einbrechen. Also es ist alles möglich. Saarbrücken hat letztes Jahr, und das habe ich immer gerne verglichen, wie in so einer Beziehung. Irgendwann wird das Alltag. Das heißt, die dritte Liga ist die Beziehung, die sie haben. Das wird irgendwann Alltag. Wenn du jedes Mal diese Highlights DFB-Pokal hast, da investierst du natürlich viel Energie und lässt den Alltag so ein bisschen beiseite. Du musst aber auch den Alltag immer wieder füllen mit guten Sachen. Und das haben sie letztes Jahr dann halt einfach verpasst. weil der Fokus auf den Highlight-Spielen lag. Und das ist bei jedem Fußballer völlig normal. Das unterscheidet aber die Jungs, die am Ende es vielleicht nicht bis ganz nach oben schaffen, zu den Jungs, die es halt geschafft haben, dass sie es schaffen, immer wieder ihre Leistung, egal gegen wen, abzurufen. Das geht nicht immer zu 100%, das geht bei keinem Spieler der Welt. Aber wenn man auf dem Platz steht, muss man wissen, das ist ein Privileg und man muss Gas geben. Und Saarbrücken hat die Qualität. Ich kann mir vorstellen, dass sie wieder oben mitspielen. Ob es am Ende für ganz oben reicht, ist ganz schwer einzuschätzen.
Perfekt, also genau so haben der Nils und ich auch drüber gesprochen, über Saarbrücken, dass letztes Jahr eben durch den Pokal eher der Fokus am Pokal, auf dem Pokal lag und dieses Jahr sind sie, glaube ich, sogar auch schon ausgeschieden und dann kann der volle Fokus auf die Liga gehen und es schaut ja verdammt gut aus. Sind ja eigentlich punktgleich mit dem dritten und nur ein Punkt hinter den ersten zwei. Also schauen wir mal, wo die Reise hingeht für Saarbrücken.
Das Potenzial ist auf jeden Fall da und Saarbrücken ist einer von den Mannschaften, die auf jeden Fall die Chance darauf haben, dieses Jahr ganz oben dabei zu sein.
Perfekt, dann die nächste Mannschaft, wo ich gerne hätte, wäre Verl. Da hatte ich vor ein paar Wochen Jonas Aweiler am Start und mit dem habe ich auch über Verl gesprochen. Und die Medien meinen ja immer, haha, Verl, Abstiegskandidat mit dazu, aber er sieht verdammt viel Potenzial in der Mannschaft. Was sagst du zu der Mannschaft? Also Potenzial oder eher, wie die Medien sagen, Abstiegskandidat?
Verl hat sich entwickelt. Verl ist kein Verein, wo man mal einfach so eben hinfährt und gewinnt. Verl ist aber auch kein Verein, der finanziell so gut aufgestellt ist wie andere Vereine. Trotzdem spielen sie sehr attraktiven Fußball, was sie aus ihrem Stadion an der Poststraße gemacht haben. Ist einfach grandios, so ein kleines, enges Schmuckkästchen. Mehr braucht man in Verl auch nicht. Und dort sind Spieler unterwegs, die Potenzial haben. Aweiler hast du gerade genannt. Marcel Benger, grandioser Sechser. Und sie geben den Spielern eine Plattform. Das heißt, du kannst dich immer wieder zeigen. Du kannst in der dritten Liga Fußball spielen und die Jungs, die nach Verl gehen, die wissen, was dort auf sie zukommt. Also ich bin keiner von denen, die jetzt Verl belächeln, sondern für mich ist das ein gestandener Drittligist mittlerweile, wo es aber auch meiner Meinung nach auf lange Sicht nicht für, wo es für oder meiner Meinung nach auf lange Sicht nicht für mehr reicht, aber die sich etabliert haben in dieser Liga, die angekommen sind und die ein guter Drittligist sind.
Perfekt, also genau das habe ich mit Jonas auch damals besprochen. Ich denke so, unteres Mittelfeld, beziehungsweise in der Mitte irgendwo, sehe ich sie am Ende der Saison, aber im Abstiegskampf eigentlich nicht, obwohl es jetzt von den Punkten her eigentlich schon trotzdem eng nach unten ausschaut.
Ja, da sieht es eng nach unten aus, aber in Verl, und das, ich bin jetzt kein Statistikfreak, auch trotzdem natürlich bei meiner Arbeit als Experte setzt man sich mit vielen Statistiken auseinander. Und in Verl, die Statistik, die ist halt einfach so, dass die Expected Points, worüber man ja heutzutage auch oft spricht, also die erwarteten Punkte aufgrund von Chancen, aufgrund von vielen anderen Faktoren, die in so einem Spiel eine Rolle spielen, müsste Verl wo ganz anders stehen. Aber die hatten auch teilweise das Matchglück nicht, hatten verletzte Spieler. Lars Lokotsch, der letztes Jahr noch sehr oft getroffen hat, ist jetzt aber wieder zurück. Und die Art und Weise, wie Verl Fußball spielt, wird auf Dauer auch belohnt. Also wie gesagt, die werden definitiv nicht absteigen.
Perfekt, perfekt. Dann der letzte Verein, bevor ich dann ein Aufstiegsrating von dir hören möchte, wäre Alemannia Aachen. Also ich meine, Aachen kennt man, den ehrwürdigen Tivoli, wo jetzt der neue Tivoli ist. Jahrelang Regionalliga, jetzt endlich wieder zurück. Ich finde die Mannschaft super. Und schön, dass sie wieder im Profifußball zurück ist. Und die überrascht mich eigentlich auch von den finanziellen Mitteln her. Weil von den Aufsteigern her ist es trotzdem einer vom kleinsten Budget her.
Ja, also Alemannia Aachen ist aus vielen Gesichtspunkten zu betrachten. Alemannia Aachen ist ein Verein, wo wir alle froh sind, dass er wieder da ist. Weil es eine gewisse Fankultur gibt, weil es ein schönes Stadion ist, weil es ein schöner Standpunkt ist, weil es ein alter Traditionsverein ist. Aber die Mannschaft finde ich jetzt nicht sonderlich gut. Sie haben ein, zwei gute Spieler, aber die müssen auch übers Kollektiv kommen. Heiner Backhaus gibt der Mannschaft immer wieder einen guten Plan mit an die Hand. Das setzt die Mannschaft dann auch sehr, sehr gut um. Aber es wird trotzdem bis zum Ende eng, weil sie halt einfach auch keine Tore machen. Sie stehen defensiv ganz stabil, investieren immer sehr, sehr viel, laufen früh an, pressen, aber trotzdem ist es keine Mannschaft, die ich jetzt im oberen Drittel erwarte, weil dafür reicht es dann halt einfach nicht. Dafür ist mir der Fußball, weil wir vorhin über einen anderen Aufsteiger Energie Cottbus gesprochen haben, nicht attraktiv genug. Da sehe ich Cottbus wesentlich besser aufgestellt und es gibt in dieser Liga, und das meine ich gar nicht despektierlich, aber von der Qualität her bessere Mannschaften als Alemannia Aachen. Trotzdem sind wir alle froh, so einen Traditionsverein mit so einer Fanpower bei uns wieder in der dritten Liga bzw. generell im Profifußball zu haben.
Perfekt, also ich sage ja, ich denke, Aachener würde die Klasse halten, aber wie du schon sagst, nicht oben mitspielen, da ist Cottbus auf jeden Fall viel stärker und ich sehe Cottbus auch, wenn sie das Matchglück haben, auch am Ende unter den ersten drei. Das kann ich schon mal von meiner Seite her sagen. Aber jetzt wollte ich mich erstmal für deine ganzen Insights bedanken, für deine ganzen Sachen über die Vereine, allgemein auch über deinen Beruf bei Magenta. Wollte ich mich erstmal bedanken?
Ja, gerne. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Und natürlich kam die Frage rein, wenn man schon mal einen Experten hat zur dritten Liga, nenn uns doch deine Aufsteiger.
Boah, das, wie gesagt, das ist wirklich schwer einzuschätzen. Aber wenn ich mich jetzt mal einmal festlegen muss, würde ich sagen, weil es auch vor der Saison mein Tipp war, Sandhausen. Ich glaube, Arminia Bielefeld. Und ja, dann gehen wir halt einfach mit dem Gesetz der Serie und nennen noch einen Aufsteiger. Und wenn ich einen Aufsteiger nennen würde, dann ist es Energie Cottbus. Aber die ersten beiden würde ich sagen, okay, könnte man schon so sagen. Dahinter ist halt einfach noch ein breites Feld. Es gibt Wien Wiesbaden, es gibt Saarbrücken, es gibt, wen haben wir da oben noch? Dynamo Dresden. Sind auch Mannschaften, mit denen man zu rechnen hat, aber mein Tipp ist jetzt Sandhausen, Bielefeld und Energie Cottbus muss in die Relegation.
Ja, perfekt. Dann habe ich doch noch einen Abschlusstipp von dir rausrattern können. Jetzt zum Ende, wie es bei uns Tradition ist, hat der Gast die letzten Worte zur Folge und ich sage schon mal ciao.
Ich bedanke mich nochmal für die Einladung, es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Hört diesen Podcast, folgt den Jungs, die machen großartige Arbeit. Ihr könnt gerne auch mir über Instagram folgen. Ich freue mich über jeden, ich bin über jeden Austausch dankbar. Das Wichtigste ist, bleibt gesund, habt eine schöne Vorweihnachtszeit und kommt dann irgendwann gut ins neue Jahr. Ich verabschiede mich und sage einfach nur Dankeschön.
Football KO, der Fußball-Podcast mit Sascha und Nils.